Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Wenn es uns Menschen schlecht geht, können sie uns häufig helfen. Die Rede ist von Hunden, Ross und Katzen. Sei es in der Reha, in der Psychiatrie oder im Gefängnis, auch in der Schweiz werden immer häufiger Tiere zur Therapie eingesetzt. Wie läuft das ab und wie gross sind die Erfolge dieser tierischen Therapeuten?
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Das ist Scientainment mit Daniel Fanslau.
Bei welchen Problemen uns Tiere besser helfen können als Menschen? Wie so eine tiergestützte Therapie genau aussieht, wo sie aber auch ihre Grenzen stossen und warum es wegen dem Tierwohl auch Kritik gibt? Diese Fragen werden wir heute klären, zusammen mit der Professorin Frau Karin Hediger. Willkommen im Durchblick.
Vielen Dank, ich freue mich sehr.
Schön sind Sie da. Sie sind Professorin für Kinder- und Jugendpsychologie an der Uni Luzern und Ihr Forschungsschwerpunkt ist die klinische Psychologie und Interventionsforschung und Sie haben einen klaren Fokus auf die tiergestützte Intervention, was wir vielleicht heute sich als Tiertherapie möchten nennen, im Sinne der Vereinfachung. Geh mal vorneweg, warum sind Tiere denn so spannend für den therapeutischen Einsatz?
Ja, sie haben gewisse Eigenschaften, die wir Menschen nicht haben. Das heisst, sie sind, zwar einerseits sehr, sie können in eine Beziehung gehen mit uns. Wir Menschen sehen sie als wichtige Sozialpartner. Mhm. Und gleichzeitig reden sie aber nicht. Sie bewerten uns nicht, wie wir Menschen uns gegenseitig bewerten. Also da gibt es ganz viele Aspekte, wo es dir anders hat. Mhm.
Sie haben jahrelang mit dir zusammen geschafft, selber. Wie genau? Wie muss man sich das vorstellen? Was haben Sie für eine Erfahrung geschafft?
Also ich bin selber Psychologin und Psychotherapeutin und habe aber eben auch Ausbildung in tiergestützter Therapie als Reittherapeutin und habe unterschiedliche Tiere an unterschiedlichen Orten schon einsetzen. Das heisst, ich habe Erfahrung mit Pferden, Hunden, aber auch sehr anderen Tieren, wie man es vielleicht nicht so erwartet. Hühner, Schafe, Geissen. Und bei mir war der Fokus immer im Rahmen der Psychotherapie.
Haben Sie da ein Lieblingstier über die Jahre entwickelt? Also mit dem konnte ich am besten zusammenarbeiten? Oder Tierart?
Also ich selber bin sehr begeistert von Pferden. Mhm. Das ist so ein bisschen meine Leidenschaft. Finde das unheimlich spannend. Und habe aber auch gemerkt, am Rehab Basel zum Beispiel, wo ich eben mit ganz anderen Tieren arbeiten, dass mich die Hühner sehr fasziniert haben, weil ich die vorher nicht gross gekannt habe.
Wie arbeiten wir mit Hühnern zusammen, ganz konkret? Wie sieht so eine Stunde aus?
Das kann sehr unterschiedlich aussehen, wo das Huhn zum Beispiel einfach nur da ist, die Gruppe nur da ist, man die Gruppe beobachtet, weil das unheimlich spannend ist, die Dynamik. Ne? Die Hühner haben eine Hackordnung, man schaut vielleicht, weil es Huhn ist eher das, was so ein bisschen ausgrenzt wird, mit welchem identifiziert man sich. Mhm. Aber Hühner sind auch extrem clever. Man kann auch die trainieren, die können Aufgaben machen, die können einen Parkour absolvieren, wo man mit den Patientinnen dann gemeinsam machen.
Spannend, wir haben schon sehr konkretes Beispiel. Ich komme nochmal auf eine allgemeine Ebene. Was könnten Menschen von dir lernen in so einer Therapie?
Ich glaube, grundsätzlich setzen wir es oft bei Menschen, Patientinnen, Patienten ein, die zum Beispiel nicht so einfach in eine Beziehung treten können, in einem klassischen Therapiesetting, in einem Raum mit zwei Stühlen, wo wir uns so gegenüber sitzen, wie wir uns jetzt da. Und das Tier kann da aber eben eine andere Ebene von Beziehung anbieten. Das heisst, man kann viel einfacher lernen, wieder in eine Beziehung zu gehen. Mhm. Wie gestaltet man so eine Beziehung? Ein bisschen gefahrloser als mit einem Menschen. Mhm. Und das ist sehr wertvoll für die Patienten. Und gleichzeitig können sie aber auch einen Rollenwechsel machen. Also das ist auch etwas, was für viele extrem wichtig ist, dass sie sich selber wieder in dieser Rolle erleben, dass sie für jemand anderes, für ein anderes Lebewesen sorgen können. In der Therapie ist es ja eigentlich umgekehrt, also dass sie immer erleben, sie brauchen Hilfe, sie brauchen Unterstützung. Und am Tier kann man Fürsorge zukommen lassen und das ist unheimlich wertvoll.
Die Beziehungsdynamik tut sich da ganz klar dann verändern. Ja. Gerade bei Kindern und Jugendlichen sind tiergeschützte Therapien erfolgreich. Und um einen Eindruck zu bekommen, wie so eine Therapie abläuft, sind wir in der Kinderreha Schweiz vom Kinderspital Zürich Affolter Malbis besuchen. Dort werden Hunde und Ross schon seit Jahren als Therapeuten eingesetzt.
Das sind Stella und Eileen.
Die beiden Hündinnen, ein Labrador und ein Elohund, sind jede Woche als Therapeutinnen in der Kinderreha vom Kinderspital Zürich im Einsatz. Aktuell helfen sie dem 14-jährigen Marlon. Er hat im Mai einen Hirnschlag gehabt und ist seitdem halbseitig gelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen. Er soll dank den beiden Hunden wieder lernen, seinen Arm besser zu bewegen und zu reden.
Ein Spiel ist ein Schiebespiel. Dort hat man so ein Brett, wo man Schiebe hier aufmachen und dann ein Gute rein tun.
Aline, warte. Aline, nimm.
Und ich merke schon, dass es viel gebraucht hat, weil ich kann ja den Arm auch einsetzen beim Zahnpasten aufmachen oder in Hundetherapie. Und ich kann so bewegen. Ergotherapie habe ich nicht so gerne gemacht. Aber Hundetherapie habe ich gerne.
Dass die jungen Patientinnen und Patienten dank einem Spiel mit den Hunden klaren Befehl geben oder einfach einmal nur zu streicheln oder ein Leckerli geben, anders motiviert werden, weiss auch die Ergotherapeutin Seraina Kühne.
Mit den Hunden ist einfach wie nochmal ein ganz anderer Zugang für die Kinder. Weil es ist ein Lebewesen, das vis-à-vis ist. Die Hunde haben sehr geben dem Kind sehr eine direkte Rückmeldung. Also eben, er muss wirklich den Befehl geben, dass sie bleiben. Und wenn er ihm vielleicht irgendwie zu wenig sagt, dann, ja, dann hören die Hunde halt nicht. Plus einfach auch emotional gibt es dem Kind schon sehr viel mit den Hunden. Einfach können streicheln, jemand, der da ist.
Und nicht zuletzt auch, weil die Tiere Menschen mit einer Beeinträchtigung anders anschauen, sagt Peggy Hug vom Verein Therapiehunde Schweiz, der mit Stella und der Eileen jede Woche für verschiedene Therapien für Kinder vorbeikommt.
Ein Hund bewertet nicht. Ein Hund nimmt den Menschen so, wie er ist. Egal, ob er entstellt ist, egal, was er auch immer ist. Wenn ein Hund schwänzwedelnd auf einen Menschen zugeht, dann meint er wirklich, du bist der Beste oder der Beste. Er ist ehrlich. Er versteht sich überhaupt nicht. Und das ist vielleicht das Wichtigste, denn über den Hund geht vieles im Emotionalen, wo wir Menschen gar nicht können. Heutzutage irgendwie einen Jugendlichen umarmen oder, ja, du bist ja cool. Über den Hund kann man umarmen, wie man sieht, aber das ist irgendwie fast nicht möglich. Aber der Hund, der zeigt seine volle Liebe. Der Hund, so jetzt wie Stella, schlägt man die Hand und sagt, du bist die Beste. Mit dem Werden, sie zeigt das alles. Und glaube, die ganzen Emotionen und die Gefühle, die ein Hund geben kann, können wir Menschen nicht.
Frau Hediger, wir haben die Geschichte gehört von Marlon, der zusammen mit seinen Hundetherapeutinnen, der Stella und der Eileen, schafft. Hunde, kann man sagen, die bewertet nicht, ganz allgemein. Sie verschrecken vielleicht auch nicht, wenn das Kind wie der Marlon im Rollstuhl daherkommt. Sie stellen keine Fragen dazu. Ist das eigentlich der entscheidende Vorteil gegenüber herkömmlichen Therapien?
Ich glaube, das ist tatsächlich eine der wichtigen Grundlagen, also, dass die Tiere eigentlich wie einen Raum öffnet, für eben in Beziehung zu kommen, ins Gespräch zu kommen, aber auch. Also, man tut zum Beispiel, man hat wie einen gemeinsamen Fokus, oder? Dass sich der Blick auf etwas richtet, wo man plötzlich eben über den Hund zum Beispiel kann reden. Auch die Patientinnen und Patienten zum Beispiel kompetent werden, etwas über den Hund wissen. Das gibt ihnen wieder viele Möglichkeiten zurück.
Was sind denn so typische Patienten, Patientinnen, typische Fälle für so eine tiergeschützte Therapie, wo es vielleicht besonders erfolgreich ist oder was es besonders anbietet?
Es ist unheimlich breit, wo das es eingesetzt wird. Therapeutisch eben im Bereich wo sich das bei Kindern mit ADHS, Autismus-Spektrum-Störungen, so ein bisschen die ganze Palette an psychischen Auffälligkeiten, aber eben auch im körperlichen Bereich, Reha-Bereich, also das ist sehr breit, aber auch in Schulen, Altersheim, Gefängnis, die haben es schon angetönt am Anfang.
Das ist eigentlich fast auf dem ganzen Spektrum, gibt es Bereiche, wo sich es nicht anbietet, wo man sagt, jetzt sollte man besser nicht mit den Tieren arbeiten. Gibt es das überhaupt?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Und zwar ist es aber sehr individuell. Also ich würde jetzt nicht per se eine Gruppe ausschliessen, sondern wenn Menschen sagen, das ist nichts für sie. Es gibt Leute, die haben keinen Bezug zu Tieren und dann soll das auch nicht eine sinnvolle Methode sein. Sondern dann muss man immer wieder schauen, über was für andere Ansätze kann man die Leute erreichen.
Gemäss einer Studie von Ihnen ist es ja vor allem bei Kindern mit Schmerzen erfolgreich, die sogenannte Zerebralparese oder Bewegungsstörung haben aufgrund von Hirnschädigung, dass dort die erfolgreich können eingesetzt werden. Was haben Sie dort können beobachten in Ihrer Studie? Zu welchen Schlüssen sind Sie gekommen?
Ja, wir haben zum Beispiel eine grosse Studie gemacht eben in der Neurorehabilitation mit Kindern, die sehr schwere neurologische Schädigungen haben. Mhm. Und wir haben so ein bisschen geschaut, was sind so die ganze Palette an Effekten, die wir sehen. Mhm. Und was uns eigentlich fast am meisten überrascht hat, ist, dass das Ziel, das definiert worden ist und das am meisten erreicht worden ist, ist Freude. Mhm. Und das klingt extrem banal, mhm, oder? Wenn man das Gefühl hat, ja, Freude in der Therapie. Aber wenn man sich mal überlegt, wenn so ein Kind sehr stark eingeschränkt über Monate in einem Therapiesetting ist, mhm, abgekapselt, mhm, von Freunden, von der Welt, dann kann das so enorm hilfreich sein, mhm, dass man die positiven Emotionen wieder erlebt. Mhm. Und das ist dann schlussendlich der Schlüssel, dass eben auch Therapeutinnen und Therapeuten wieder weiterarbeiten können. Mhm.
Ja, wenn ein Kind nicht gerne in eine Therapie kommt, ist die Motivation nicht rum. Und ohne Motivation,
genau,
sind auch nicht so gute Ergebnisse zu erzielen. Das ist nachvollziehbar. Jetzt haben wir den Fokus lange jetzt gerade auf Kinder und Jugendliche gehabt. Man hat aber auch schon können lesen, dass zum Beispiel Esel in Strafanstalten eingesetzt werden, in Sachserie zum Beispiel, oder Alpakas in einem Altersheim. Wie weit kann denn das gehen? Und bis wie weit macht denn das Sinn? Und ab wo fängt vielleicht auch ein bisschen das Marketing, sage ich jetzt mal, an? Oder einfach so ein bisschen die Wirkung gegen aussen?
Grundsätzlich muss man sich wie überlegen, von was redet man. Wenn man von tiergestützter Therapie redet, im engeren Sinn, dann ist es wirklich nur dann eigentlich eine tiergestützte Therapie, wenn es eben wirklich ein therapeutisches Ziel hat, wenn es durch eine Fachperson durchgeführt ist, die einen medizinisch-therapeutischen Background hat, mhm, und wo im besten Fall natürlich auch wirklich eine Ausbildung hat, mhm, wie man das Tier mit einbezieht. Mhm. Wenn es einfach eine Aktivität ist, wo das Tier dabei ist, dann kann das auch sehr wirkungsvoll sein, mhm, ist aber nicht eine tiergestützte Therapie. Mhm.
Okay, Sinn. Da müssen wir Grenzen setzen. Also ein Besuch auf dem Alpaka-Hof ist zwar vielleicht eine schöne Sache und tut gut, aber es ist noch nicht gerade eine tiergestützte Therapie. Denn, ja. Was ist denn da heute alles so möglich? Also ich kann mir jetzt vorstellen, mit den Hühnern, mit den Rossen, Sie haben das Wort Hühner angesprochen, das hat mich schon mal das erste Mal überrascht, dass man dort irgendwelche soziale Strukturen kann studieren. Mhm. Was gibt es da noch so in diesem Bereich, kann man sich jetzt nicht gerade vorstellen aufs Erste?
Ja, da gibt es wirklich sehr viel Verschiedenes, mhm, auch Sachen, die ich sehr kritisch anschaue.
Beispiel, ja.
Ja, eben mit exotischen Tieren. Mhm. Oder, viele Leute denken zum Beispiel auch an Delfintherapie, wenn, mhm, man von tiergestützter Therapie redet. Das war, mhm, oft früher auch in den Medien gewesen. Wir sagen aber eigentlich, Grenzen sind zum Beispiel bei den domestizierten Tieren. Mhm. Also die Tiere, die wir wirklich spezifisch oder die darauf vorbereitet sind, mit uns Menschen zusammenzuleben, wo man auch artgerecht und tiergerecht kann halten kann.
Ein paar Beispiele, Katzen, Hunde, vielleicht gewisse Nagetiere oder so.
Genau, mhm, genau, ja. Also eben, das können auch Kaninchen sein, Hasen, mhm, sein, Meersäule, dann eben Minipigs, Schweine, mhm, aber auch Kühe, also so wiederkäuende Tiere, mhm, beispielsweise. Das ist wirklich sehr breit.
Und da ist der Delfin eben, gehört auch nicht dazu, weil der Delfin ist nicht gemacht, um irgendwo in einem Pool hineinschwimmen, sondern im, ja, offenen Gewässer.
Mhm. Genau, also nach internationalen Richtlinien eben ist das wirklich etwas, was man nicht machen
sollte. Mhm. Mhm. Nagetiere haben Sie angesprochen, Meersäule zum Beispiel. Wie würde man mit denen Therapiestunden abhalten?
Ja, das ist spannend. Wir haben sogar eine Studie gemacht, mhm, zu wie es der Meersäule dann geht, mhm, je nachdem, wie man sie einsetzt und wie man mit ihnen zusammenarbeitet. Meersäule sind unglaublich spannende Tiere, weil sie eben zum Beispiel sehr neugierig sind. Sie reden sehr viel, oder? Also, mhm, sie pfeifen, sie vokalisieren. Mhm. Sind aber zum Beispiel Tiere, die nicht unbedingt gern Körperkontakt haben. Mhm. Das heisst, da ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass man so damit arbeitet, dass das Tier selber kann wählen kann, möchte es in Kontakt kommen, mhm, zu den Menschen oder möchte es sich zurückziehen. Und vielmehr, dass man auch eben Beobachtung arbeitet und eben, mhm, nicht einfach es rausnimmt und, mhm, nur streichelt.
Mhm. Mhm. Sie sind mehr so angesprochen, die anderen Tiere, zum Beispiel Katzen oder Hunde, die werden wahrscheinlich eher lieber gern gestreichelt oder haben einen Körperkontakt. Wo ist denn quasi Therapie in dem Sinne? Also einfach ein Hund streicheln an sich ist ja noch keine Therapie. Wo ist denn quasi Therapie in dieser Beziehung zum Tier?
Ja, ich kann vielleicht unterschiedliche Beispiele machen, oder je nach therapeutischer Richtung, woher man kommt. Wenn man jetzt vielleicht als Physiotherapeutin einen Hund in seiner Praxis einbezieht, dann geht es darum, die Handbewegungen wieder zu lernen, motorische Bewegungen wieder zu lernen. Also das kann durchaus sein, dass man eine Einschränkung hat, eine gelähmte Hand, wo es darum geht, die Bürste zu heben, die Bewegung, den Tonus, also die Muskeln wieder anzupassen, korrekt an den Hund. Das kann aber in einer Logopädie ganz anders aussehen, oder? Wo es darum geht, dass die Sprachentwicklung gefördert wird, also wo man zum Beispiel versucht, dann übersetzen oder mit ganz vielen Wörtern zu reden. Wie heisst der Hund? Wie heisst das Fell? Da das Sprachverständnis zu fördern. Bis hin zur Psychotherapie, wo es eher darum geht, eben, was bedeutet das? Wie geht es dem Hund? Was hat er für Bedürfnisse? Was hat die Patientin dann auch wieder für Bedürfnisse?
Ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wie findet man jetzt für einen Patienten oder Patientin das richtige Tier, was da der beste Match ist, sozusagen?
Ja, es haben nicht alle Therapeutinnen oder Therapeuten auch den Luxus, aus so vielen verschiedenen Tieren auszuwählen. Ich habe an verschiedenen Orten gearbeitet, wo wir das haben. Und das ist sehr spannend zu schauen, weil einerseits haben wir natürlich therapeutische Ziele, wo es darum geht, eben soll jemand zum Beispiel wieder laufen lernen. Oder geht es eher um Beziehungsgestaltung. Dann kann man schon mal ein bisschen überlegen, was für ein Tier macht vielleicht Sinn. Aber ausschlaggebend ist eigentlich immer die Patientin und der Patient selber. Wo fühlen sie sich angezogen? Was für ein Tier spricht sie sehr an?
Es gibt ja verschiedene Leiden, die man haben kann. Eben, es können neurologische Schäden vorliegen oder es geht um Beziehungsprobleme, die man mit dem Tier therapieren kann. Wenn man sich auf Psyche fokussiert, was passiert bei einer Person, die eine psychische Beeinträchtigung hat, wenn sie in so eine Tiertherapie geht?
Ja, das ist eine ganz breite Frage natürlich. Ich kann vielleicht auch da wieder ein Beispiel bringen. Oder? Wir arbeiten oft auch mit Kindern und Jugendlichen, die sehr belastende Situationen erlebt haben, vielleicht auch eine Traumafolgestörung haben. Die sind nicht begeistert von jetzt gerade von Anfang an natürlich über ihre schwierigen Erlebnisse zu berichten. Und da geht es zum Beispiel am Anfang wirklich auch einfach darum, einmal Vertrauen aufzubauen zur Therapeutin. Es geht aber auch darum zu verstehen, was passiert eigentlich mit mir? Also was habe ich für ein Problem? Und da könnt ihr auch unglaublich gut helfen. Dass man wirklich zum Beispiel das Tier beobachtet, schaut, was macht das Tier, wenn es gestresst ist? Wie reagiert das Tier, wenn es gestresst ist? Okay, was bedeutet das, wenn das Herz schneller schlägt beim Tier? Wie ist denn das bei dir selber, wenn das Herz schneller schlägt? Also da kann man es also als Brückenbauer wieder nutzen, um die Symptomatik zum Beispiel anzuschauen.
Ein positiver Faktor gegenüber einer herkömmlichen Therapie ist für viele Patientinnen, dass sie durch Tiere besser motiviert werden, um eben, wie sie es vorher angesprochen haben, um in eine Therapiestunde zu gehen. Man weiss, dort ist das Tier und mit dem habe ich es ja gut. So wie wir am Beispiel auch zu unserem zweiten begleiteten Kind in der Kinderreha sehen.
Das ist Lisa. Das 12-jährige Island-Pony ist ein fester Bestandteil der Kinderreha zu Affoltern am Albis. Aktuell hilft Lisa dem 8-jährigen Elia. Er hat im Februar eine Hirnblutung gehabt. Mittlerweile geht es dem Elia zwar wieder besser und er erholt sich in der Kinderreha. Er hat seit dem Vorfall aber Mühe, seine Emotionen zu kontrollieren, an etwas dran zu bleiben und sich zu motivieren. Was an dem heutigen regnerischen Tag aber kein Problem sei, sagt der Elia. Lisa bietet viel Abwechslung.
Also ja, geht's. Führet und Futter gemacht.
Einmal pro Woche ist der Elia während knapper einer Stunde in der Therapie bei der Lisa, zusammen mit der Reitpädagogin Irene Perotta.
Bei ihm ist jetzt auch Thema ein bisschen Motivation für den Aufenthalt grundsätzlich. Manchmal auch die einzelnen Therapien überhaupt mitmachen, dranbleiben bis zum Schluss. Und weil er so gerne verrissen ist und Tiere hat, hat man einfach das Gefühl gehabt, man könnte ihn bei der Rossi teilen. Und eben, man sieht ja auch, wie man kann ihn wirklich überall ein bisschen einsetzen. Aber auch da hat es manchmal, gibt auch bei uns manchmal ein Nein. Gell?
Ja.
Manchmal hast du auch keine Lust auf die Rosse.
Ja.
Durch die Arbeit mit der Lisa lernt der Achtjährige verschiedene Themen, wie eine Arbeit fertig zu machen, Empathie zum Tier oder Achtsamkeitstraining. Also beobachten, was Bedürfnisse von der Lisa sind. Die Rollenverteilung sieht die Therapeutin Irene Perotta dabei folgendermaßen.
Also ich schaue sie als Co-Therapeutin an. Ich tue oft eigentlich auch nur die Möglichkeit bieten, dass das Kind Kontakt aufnehmen kann. Das wäre eigentlich das Ideale, wenn ich mich möglichst könnte ein bisschen zurücknehmen und hier könnte ich interagieren miteinander.
Dann kommen wir jetzt so vom Einzelschicksal ein bisschen auf die Studienlage und ein bisschen die Übersicht. Was kann man sagen zum Erfolg von Tiertherapie im Vergleich zu Therapien ohne Tier? Was sagt uns da die Studienlage?
Es ist noch ein relativ junges Forschungsgebiet, wo zwar schon eben einige Studien gemacht worden sind, aber vor allem die älteren Studien sind noch nicht so in einer höheren Qualität. Mhm. Erst in den letzten Jahren ist da eigentlich wirklich so die Forschungsdichte am Wachsen. Und da haben wir aber auch wirklich jetzt schon in ganz verschiedenen Bereichen sehr vielversprechende Studien, die zeigen, dass das eine gute entweder Alternative kann sein oder eben auch eine Therapie, die für sich allein kann stehen, wo gleich gut kann wirken wie klassische Therapien.
Also sogar nicht mal nur ergänzend, so hätte ich es jetzt intuitiv wahrgenommen, sondern es kann an sich schon als Haupttherapie in dem Sinn stehen.
Ja, wenn man es eben wirklich dann auch so integriert, oder? Also wir machen zum Beispiel Studien, wo wir tiergestützte Psychotherapie mit klassischer Psychotherapie vergleichen, um wie überlegen oder herauszufinden, was ist jetzt der Benefit oder was ist so wirklich der Unterschied, was das Tier macht.
Wo sind denn Grenzen von tiergestützter Therapie?
Ich glaube tatsächlich beim Wohl oder bei der Akzeptanz auch von den Menschen und von den Tieren. Und man muss auch sagen, dass eben von der Studienlage her, also wir sehen häufig sehr positive Effekte im Moment. Mhm. Was wir aus wissenschaftlicher Sicht noch nicht wirklich beantworten können, ist auch, wie langfristig die Effekte dann anheben.
Reden wir mal schnell über den Moment, also wenn jetzt eine Patientin, ein Patient mit dem Tier interagiert, das Tier auch berührt, wirklich physisch, was passiert da im Körper, was passiert mit unseren Hormonen, was passiert in unserem Hirn?
Ja, da gibt's eben auf verschiedenen Ebenen Effekte. Einerseits, ja, so Herzschlag, Herzrate, wo sich kann beruhigen. Vorausgesetzt, man hat ein entspanntes Tier. Das ist ganz wichtig, dass sich dann übers Streicheln zum Beispiel, dass man sich da auch kann entspannen. Das geht aber auch weiter, dass eben Stresshormone, Cortisol beispielsweise, kann gesenkt werden in so Situationen. Oxytocin ausgeschüttet wird. Oxytocin ist so ein Bindungshormon, wird es manchmal genannt.
Das Kuschelhormon, ist das da?
Genau, oder? Es wird oft als Kuschelhormon in den Medien genannt, wo uns eben auch darauf vorbereitet, dass es uns gut geht. Und auf neuronaler Ebene, also im Hirn, haben wir so erste Studien auch gemacht, bei gesunden Menschen, allerdings, wo wir gesehen haben, dass zum Beispiel, also im Stirnhirn, also Präfrontalkortex, dass die Aufmerksamkeit höher ist, wenn ein Tier anwesend ist, im Vergleich zu Kontrollbedingungen wie ein Roboterhund oder ein Plüschtier, das auch warm ist und schwer.
Also eigentlich nur das echte Tier macht es dann schlussendlich aus und ist gut für gesunde Leute, aber auch für Patienten, Patientinnen, damit es eben auch den Tieren gut geht. Über das reden wir gerade. Zuerst mal schnell den Hinweis, wie immer, man kann den Durchblick ja klassisch hören als Podcast, aber ihr könnt uns auch als Video schauen. Ihr findet uns zum Beispiel auf blick.ch, auf Spotify kann man uns als Video schauen oder natürlich auch auf YouTube. Und egal, wo ihr uns mitverfolgt, wir freuen uns immer über ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Jetzt haben wir mal ein bisschen über die Tiere reden. Jetzt haben wir lange über die Menschen geredet in diesem Setting. Jetzt haben wir mal über Tiere reden. Wie erleben denn Tiere so ganz allgemein die Therapiestunden? Kann man da etwas darüber sagen? Natürlich abgeleitet von ihren Reaktionen, die sie zeigen.
Ja, das ist auch eine sehr breite Frage und schwierig so generell zu beantworten. Es gibt erste Studien, die sich auch damit beschäftigen, eben wie geht es denn überhaupt den Tieren, wenn man mit ihnen arbeitet in den Therapien. Das ist auch noch sehr unterschiedlich von der Datenlage, aber man kann vielleicht grob zusammengefasst sagen, wenn das Tier geeignet ist, das Tier gut vorbereitet ist und auch Setting, also Therapie, korrekt gestaltet ist, dann ist es kein zusätzlicher grosser Stressor für das Tier. Wir haben sogar erste Hinweise darauf, dass es eben für das Tier sogar auch kann, ja, ein Enrichment, sagen wir dem, also eine Bereicherung darstellen. Aber eben, es kommt wirklich sehr darauf an, wie man es durchführt.
Sie hat Vorbereitungen angesprochen. Ein Beispiel, man hat die Therapiestunde mit einem Ross. Wie würde man das Ross vorbereiten auf so eine Stunde? Ganz praktisch.
Also die Tiere müssen sich gewöhnt sein, dass zum Beispiel überhaupt einfach mal fremde Menschen kommen, die sie nicht kennen. Die fremden Menschen auch teilweise ja, vielleicht anders aussehen, einen Rollstuhl haben. Also all die Hilfsmittel muss das Tier zum Beispiel mal kennenlernen, eben mit seiner Bezugsperson, also nicht einfach in der ersten Therapiestunde mit dem Patienten oder der Patientin zusammen. Es gibt natürlich gewisse Verhaltensweisen, wo ein Pferd jetzt gerade beispielsweise auch muss können. Also das sollte nicht gefährlich sein. Und gleichzeitig gerade in der Psychotherapie beispielsweise ist es uns ganz wichtig, dass wir die Tiere so darauf vorbereiten, dass sie wissen, dass sie eben sollen darauf reagieren, dass sie sich wirklich auch aktiv dürfen einbringen. Also dass sie zum Beispiel auch mal dürfen sagen, ich habe keine Lust mehr oder ich möchte mich aus dem Setting rausnehmen.
Tiere, wir reden von Tieren. Also das heisst, also wenn sie jetzt rein sich im Raum davon wegbewegen, dass man sie nicht irgendwie anzerrt und sagt, du sitzt jetzt da mit dieser Patientin und...
Korrekt, genau. Also dass man ihnen wirklich den Spielraum lässt, dass sie immer können selber sich daraus rausnehmen. Oder eben, je nachdem, wenn man mit Ross arbeitet, haben die manchmal gar nicht immer die Möglichkeit, jetzt einfach zu gehen, wenn man sie am Strick hebt. Da gibt es sogar so Ansätze, dass man der Ross wirklich ein Signal beibringt oder auch anderen Tieren ein Signal beibringt, wo sie wie können sagen, halt, stopp, ich habe gerade genug.
Man muss das Tier dann auch richtig können lesen, oder wie sie sich ausdrückt, ob sich's wohlfühlt oder nicht, weil das ist ja schon, glaube ich, der Hauptkritikpunkt, dass die Tiere ja ihren Willen nur beschränkt können äußern, oder sagen wir, sie können in der Situation sich äußern, vielleicht wie sie sich wohlfühlen, aber sie können wie grundsätzlich keine Zustimmung geben zu dem Setting und dass sie da eingesetzt werden.
Teils. Also ich glaube, wenn es eben möglich ist, und oft wäre es tatsächlich möglich, aber es ist natürlich sehr aufwendig, die Tiere auch wirklich zu fragen oder einzuladen, ob sie dazukommen. Das finde ich unglaublich spannend. Eben vor allem natürlich auch aus psychologischer, psychotherapeutischer Sicht, da kann man sich eben auch leisten, mal dann zu sagen, okay, das Tier kommt jetzt gerade gar nicht, macht gerade gar nicht mit. Haben wir wieder ganz viele spannende Themen, wo man könnte ansprechen. Aber je nachdem ist man natürlich auch unter einem gewissen Druck, wenn man sagt, okay, man muss jetzt da irgendwie die Stunde durchführen. Und darum ist es mir ganz wichtig, dass die Therapeutinnen und Therapeuten immer auch die Einheit, also dass sie eine Idee haben und einen Plan haben, was könnte ich machen, wenn es dir nicht möchte, wenn es dem Tier nicht gut geht.
Ich nehme an, Patienten, Patientinnen werden ebenfalls vorbereitet vor einer Stunde, oder wie darf man das Tier anlangen, wo, ab wann, da gibt es wahrscheinlich auch klare Regeln. So
oder? Unbedingt, ja. Das ist ganz wichtig. Also dass eben, es geht nicht einfach darum, das Tier da zu haben, um das Bedürfnis so zu befriedigen. So die Ersten, die man vielleicht gerade könnte denken, sondern wirklich eben zu schauen, was hat auch das Tier für Bedürfnis, weil das ganz ein wichtiger Teil ist.
Da bist du auch schon wieder Teil von der Therapie. Genau. Es geht ja dann schon rein. Sie haben Delfin-Therapie vorher angesprochen, die eher ungeeignet ist, beziehungsweise ethisch natürlich problematisch, weil Delfine nicht dafür gemacht sind, um nur in einem Bassin zu schwimmen, sondern im Meer aussen. Gibt es andere Tiertherapieformen, die Sie kritisch sehen?
Ja, ich glaube, es wird immer dann kritisch, eben wenn das Tier instrumentalisiert wird, wenn das Tier eigentlich gar keinen Spass an dieser Aufgabe hat. Also da muss man jetzt nicht einmal sagen, es gibt ungeeignete Tierarten, wo es dann natürlich auch noch mehr exotische Tiere gibt, die ich da darunter zähle. Aber es gibt auch bei Hunden und bei Pferden einfach Individuen, die keinen Spass haben an dieser Arbeit. Und das muss man berücksichtigen.
Gibt es da so zum, fürs Tierwohl irgendwie eine Vereinheitlichung oder nach der Ausbildung oder wo man sich wieder auf gewisse Standards festsetzt oder macht das jede Therapeutin, jede Therapeut ein bisschen verschieden? Wie ist das quasi der Kontrollmechanismus dahinter?
Also es gibt das Schweizer Tierschutzgesetz, das ist eigentlich die einzige rechtliche Grundlage, die wir da bei uns in der Schweiz haben. Darum gibt es aber auch internationale Guidelines und Richtlinien, wo man eben sagt, da tut man sich eigentlich daran halten, wenn man nach einem höheren Standard arbeitet. Das ist ISAT, IAHEIO, das sind so Organisationen. Und es gibt eben auch Weiterbildungen im Bereich tiergestützte Interventionen, tiergestützte Therapie, die man als Fachkraft zum Beispiel selber kann machen und die sehr empfehlenswert sind, damit man eben genau solche Aspekte berücksichtigt.
Das ist das, was schon da ist. Wo sehen Sie noch Handlungsbedarf? Wo bräuchte es vielleicht noch ein bisschen Verbesserung oder Fortschritt, dass am Schluss nicht die ja selber noch dann in die Therapie gehen, weil sie traumatisiert sind?
Ja, ich denke, das ist wirklich eine Gratwanderung. Es geht sehr stark auch darum, immer wieder zu schauen, für wen ist das zum Beispiel auch geeignet. Oder also nicht eben einfach zu sagen, wir haben tiergeschützte Therapie, das ist ein Marketing-Thema, also bieten wir es möglichst vielen Leuten an, sondern man soll es dann anbieten, wenn eben Leute, Klientinnen und Klienten zum Beispiel von anderen Ansätzen nicht profitieren können. Und wenn man andere Ansätze hat, wo man ein Tier in dem Sinn nicht behelligen muss, dann glaube ich, haben wir da schon noch, kann man da wieder Ressourcen freischaffen.
Eine Therapie, die ist nie gratis und trotzdem gibt es Therapeutinnen und Therapeuten, die wegen dem Tierwohl kein Geld verlangen. Sie machen eigentlich ihre Arbeit ehrenamtlich, wie beispielsweise Peggy Hug von Therapiehunde Schweiz. Und zwar aus folgender Überlegung heraus.
Ich tue sicher so meinen Hund nie missbrauchen oder überarbeiten. Wenn ich sehe, heute mag mein Hund jetzt vielleicht nicht, sei es, weil es extrem heiß ist, dann sage ich vielleicht, ich gehe früher nach als sonst. Für den Hund ist es jetzt zu heiß. Und ich bin überzeugt, wenn die Leute Geld bekommen würden, ist es schwierig zu sagen, ich gehe jetzt nach einer halben Stunde, obwohl ich in der Regel eine Stunde da bin oder was es auch immer ist. Und das ist bei uns auch vom Verein wichtig.
Frau Hediger, was sagen Sie jetzt so zu einem ehrenamtlichen Einsatz, jetzt zum Beispiel von diesen Hunden wegen dem Tierwohl? Ist das sinnvoll, dass man nichts verlangt?
Ich finde das sehr einen sinnvollen und spannenden Ansatz. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, eben wenn man als Therapeutin, Therapeut schafft, muss man Geld verdienen. Ich glaube, was der wichtige Punkt ist, ist, dass man eben nicht sagt, es gibt einen Anspruch darauf, dass das Tier dann in dieser Therapie zum Beispiel immer eingesetzt wird. Ich bin eigentlich durchaus ein Verfechterin dafür, dass man sagt, eben, wir machen klassische Psychotherapie, wir rechnen das auch als Psychotherapie ab, weil das ist das, was ich mache. Und ich beziehe einfach teilweise ein Tier mit ein. Ich habe aber auch andere Methoden in meinem Koffer, die ich manchmal einbeziehe. Und wenn man sagt, ich mache tiergeschützte Psychotherapie, muss es ganz klar sein, dass es eben möglich ist, dass das Tier auch mal nicht dabei ist.
Ja, dann hat man keinen Anspruch darauf, wenn man nichts dafür gezahlt hat und das Tier kann sich dann zurückziehen, wenn es das will. Dass man es ehrenamtlich macht, das ist aber schon jetzt eher vielleicht eine Ausnahme, weil es ist doch auch schlussendlich ein Business. Sie haben es vorher angesprochen, das Thema Marketing. Es tönt natürlich gut, wenn man das so kann anbieten, ist im Portfolio rein und das hat so ein bisschen die Gefahr, dass es doch immer mehr zu einem grossen Business kann werden.
Ja, das ist immer die Frage, eben, wie man es definiert. Also wenn man das wirklich korrekt umsetzt, dann muss man keine Angst haben, dass man wahnsinnig reich wird damit. Eben gerade weil es halt durchaus auch relativ viele Kosten verursacht. Also jetzt der Hund natürlich einerseits schon mal, aber gerade wenn man dann noch vielleicht einen Hof hat, ein Pferd hat oder sogar Tierpflegende muss anstellen, dann ist das eigentlich sogar eher mehr Kosten. Aber es wird oft schon auch genutzt natürlich, eben medial, dass man sagt, es wird bei uns angeboten. Und ich glaube, dort ist immer wieder wichtig, eben zu schauen, was wird denn konkret angeboten? Eben sind es Tierbegegnungen oder ist es wirklich tiergeschützte Therapie im engeren Sinn?
Schauen wir vielleicht noch ein bisschen in die Zukunft führen, so was Sie sich wünschen oder was Sie vielleicht sogar sehen, was noch möglich wäre in ein paar Jahren, wenn man dann noch ein bisschen mehr Forschung dazu hat. Wo könnte die tiergestützte Therapie noch so weitergehen?
Ja, ich wünsche mir natürlich, dass die Professionalisierung, wo wir wirklich jetzt so sehr gut unterwegs sind, dass die weitergeht, dass das ein anerkanntes Feld wird, sowohl in der Forschung noch viel mehr, aber eben auch in der Praxis, dass man dort auch wirklich viel Kenntnis davon hat, eben was heisst denn das? Man braucht eine Ausbildung, okay, eben Tiere stellen jetzt nicht eine Gefahr dar, wenn man sie teilweise sogar im medizinischen Setting einsetzt und gleichzeitig, dass es aber auch ganz klar ist, eben, es braucht Grenzen, es braucht Regeln, es braucht Pläne, Hygienepläne, all diese Sachen.
Sie haben ja selber auch eine Ausbildung gemacht in diesem Bereich, eben die Professionalisierung, die Sie ansprechen. Wie sieht so eine Ausbildung genau aus? Was lernt man dort? Was sind da so verschiedene Module?
Das geht also beispielsweise in einer Form von einem Certificate of Advanced Studies, zwei Semester an einer Hochschule, Universität. Und dort lernt man von Grundlagen, eben was ist überhaupt Mensch-Tier-Beziehung, wie funktioniert das überhaupt. Es gibt aber auch Referentinnen, Referenten, es kommt jemand, es kommt eine Philosophin, es kommt jemand, wo das aus rechtlicher Perspektive betrachtet, dann zu den verschiedenen Tierarten, wo Biologinnen, Biologen, Veterinäre kommen und wirklich auch erzählen, was muss man bei einem Pferd beachten, was muss man bei einem Hund beachten. Man geht in verschiedene Institutionen, wo man sieht, wie das gemacht wird. Und man hat auch Praktikum, wo man das selber unter Anleitung zum Beispiel durchführt und dann auch in einem Bericht reflektiert. Also sehr praxisnähe die Ausbildung und sicher breit.
Sehr spannend. Schön, sind Sie vorbeigekommen. Danke mal für Ihre Expertise, Frau Hediger.
Merci auch. Hat mich sehr gefreut.
In der nächsten Folge geht es darum, dass die Schweiz ausstirbt. Und zwar die Hälfte von allen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen und ein Drittel von allen Arten, die sind bedroht. Das heisst, das System Natur, von dem wir alle auch abhängig sind, steht enorm unter Druck. Welche Lösungen hat die Wissenschaft parat für Biodiversität und was können wir alle zur Verbesserung beitragen? Das dann in der nächsten Folge vom Durchblick. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen.
Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.